NDR Info. Norddeutschland.
Mit Achim Gutzeit aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Tag. Hamburg ist Deutschlands Blitzerhauptstadt. Im vergangenen Jahr hat die Stadt knapp 47 Millionen Euro Bußgelder wegen zu schnellen Fahrens eingenommen. Das ist laut der Hamburger Innenbehörde ein Plus von 3 Millionen Euro im Vergleich zu 2023. Und bereits damals war Hamburg bundesweit Rekordhalter bei den Bußgeldern. Ob es hier ausschließlich um Verkehrssicherheit geht, darüber habe ich mit Christian Hief gesprochen. Er ist Pressesprecher des ADAC Hansa und ich habe ihn gefragt, warum sind die Blitzereinnahmen in Hamburg im Vergleich zu anderen Städten überhaupt so hoch?
Naja, ganz einfach, weil wir hier in Hamburg besonders flächendeckend kontrollieren und auch in letzter Zeit stark aufgerüstet haben. Das heißt, viele neue mobile Anhänger angeschafft haben, die eben dann auch flächendeckend eine Verkehrsüberwachung machen können und die dann nicht nur an gewissen Tageszeiten blitzen, sondern einfach auch dann zwei Wochen lang an der gleichen Stelle morgens wie auch nachts blitzen.
Gibt es denn Fakten dazu, ob die hohe Kontrolldichte ein Mehr an Verkehrssicherheit bringt?
Also man muss schon sagen, natürlich, Geschwindigkeitsüberwachung gehört mit dazu, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das Geschwindigkeitsniveau wird nicht sofort, aber natürlich dann auf die Dauer gesenkt, weil einfach ja ein größerer Kontrolldruck da ist. Aber eine direkte Verbindung zwischen Unfallzahlen und Verkehrsüberwachung, das funktioniert nicht. Also nur ein Beispiel, wir hatten im letzten Jahr so viele Verkehrstote wie schon lange nicht mehr zu beklagen hier in Hamburg, obwohl die Einnahmen halt auf Rekordniveau waren, obwohl so viel kontrolliert worden wie noch nie. Das heißt, eine direkte Verbindung gibt es nicht, aber Verkehrsüberwachung muss sein, Geschwindigkeitsüberwachung muss sein, damit eben die Leute sich einigermaßen an die Regeln auch halten.
Einer der bekanntesten fest installierten Blitzer in Hamburg, der steht ja an den Elbbrücken. Und da war über Jahre Tempo 60 erlaubt, dann wurde auf 50 reduziert. Und das Ergebnis war, dass die Autofahrer da reihenweise in die Radarfalle gefahren sind. Entlang diesem und anderen Beispielen verläuft ja schon lange die Diskussion, ob das nicht eigentlich Geldschneiderei auf Kosten der Autofahrer ist. Wie sehen Sie das?
Das ist natürlich ein ganz großer Kritikpunkt und wir hatten auch massivste Beschwerden gehabt von unseren Mitgliedern, gerade eben als nämlich die Reduktion von 60 auf 50 kam und dann auf einmal in der Amsingstraße die Einnahmen um das Achtfache gestiegen sind, weil einfach die Leute es nicht wussten, nicht mal mit Vorsatz reingefahren sind, sondern einfach, weil sie es nicht wussten, nicht mitbekommen haben, dass jetzt andere Regeln gelten. Und ein zweiter Punkt war auch, vor kurzem wurde auf den Elbbrücken statt auswärts geblitzt. Das heißt, kurz vor dem Autobahn, ein paar hundert Meter vorher, wurde nochmal geblitzt, wo die meisten schon anfangen zu beschleunigen. Da ist kein Radverkehr, sind keine Fußgänger, war es dreispurig, ohne Baustelle damals. Und da muss man sich halt schon wirklich fragen, ja, was sollte jetzt der Sinn dieser Maßnahme sein? Verkehrssicherheit kann es sicherlich nicht gewesen sein.
Was ist es dann? Ist es nicht doch auch zumindest ein Teilaspekt, dass es hier um eine profitable Einnahmequelle geht?
Es ist eine profitable Einnahmequelle, das ist ganz klar. Und man muss sich einfach mal so vorstellen, ich meine, der Autofahrer kann es ja eigentlich ja selbst irgendwie bestimmen, wie viele Einnahmen da generiert werden. Aber stellen wir uns nur einmal vor, in einem idealen Land, jeder hält sich an die Regeln und wir hätten im nächsten Jahr null Einnahmen durch Verkehrsüberwachung. Da würden 47 Millionen dann eben halt auch fehlen im Staatssäckel. Und ich glaube schon, das würde nicht nur Freude bereiten bei der Politik.
Die Stadt rüstet auf, die Autofahrer rüsten auf. Es gibt wohl immer mehr Menschen, die sich diese sogenannten Radarwarner zulegen, die quasi per Schwarmintelligenz vor Blitzern warnen. Bringt das was und ist das überhaupt legal?
Also ob es was bringt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall geht ein sehr hohes Risiko ein, weil wenn er nämlich erwischt wird, ja, dann kostet das einen Punkt und 75 Euro. Das ist dann schon mehr als eine leichte Verkehrsüberschreitung. Also deswegen Finger eigentlich davon weg. Und wenn es ein Gerät ist, das wirklich nur dafür da ist, vor Blitzern zu warnen, dann kann es sogar eingezogen werden und vernichtet werden. Und noch zur Erinnerung, vor kurzem gab es auch ein Urteil, da hat der Beifahrer diese App laufen lassen und trotzdem wurde es dann einfach dann als Straftatbestand gewertet, weil der Fahrer dafür profitiert hat. Also deswegen, es ist ein noch höheres Risiko, diese Dinger zu benutzen, weil wenn man erwischt wird, dann wird es wirklich bitter.
Rekordeinnahmen durch Geschwindigkeitskontrollen in Hamburg, das war Christian Hief vom ADAC. Es war ein Sensationsfund. Vor anderthalb Jahren ist in der Lübecker Trave ein 400 Jahre altes Handelsschiff geborgen worden. Archäologen und Historiker erhoffen sich von dem Fund unter anderem Erkenntnisse zur Wirtschafts- und Schifffahrtsgeschichte der damaligen Zeit. Ein Team aus Hobbyforschern hilft den Profis bei der mühseligen Arbeit. Es geht darum, die genauen Hintergründe der Havarie zu erforschen. Dazu werden jetzt alte Seegerichtsakten entziffert. Hauke Hallern hat sich das angeschaut.
115, Seite 19.
Zwei Hobbyforscherinnen und ein Hobbyforscher sitzen in der Bibliothek des Hanse-Museums vor ihren Laptops. Auf ihren Bildschirmen alte, vergilbte Akten. Es sind 400 Jahre alte Seegerichtsakten. Das Team transkribiert sie, also übersetzt, entziffert die alte Schrift. Eine Fleißarbeit, denn die digitalisierten Akten schlummern zu Hunderten in den Archiven der Hansestadt. Jetzt gilt es genau die zu finden, die Hintergründe zur Havarie des Hanseschiffs in der Lübecker Trave liefern können.
Und wird beklagt er mit seinen Einwänden wegen der Siegeltage. Da ist zum Beispiel eine Frage, heißt das Liegeltage, also Liegetage? Oder ist,
kannst du mal die Zeile anzeigen?
Ja, das ist Seite 18, die Zeile 8.
Liegeltage für Liegetage oder Siegeltage für Segeltage. Anna Gutzeit erklärt, warum es so schwierig ist, die alten, natürlich handgeschriebenen Akten zu entziffern.
Jetzt gibt es den einen oder anderen, der halt sehr unordentlich schreibt. Also das sind ja immer Protokolle, die währenddessen mitgeschrieben worden sind. Und die sind halt sehr unordentlich. Und dann müssen wir halt öfter mal diskutieren, wie ist das?
Insgesamt ein Dutzend ehrenamtliche Forscherinnen und Forscher helfen beim Entziffern aus dem Mittelhochdeutschen. Geschichte studiert haben ist keine Pflicht. Inga Gutzeit hat zum Beispiel früher in der Familienforschung gearbeitet.
Für mich ist das so ein bisschen wie Sherlock Holmes. Also man findet dann Inhalte raus. Am Anfang habe ich kein Wort verstanden, was da steht, weil das halt für mich eine komplett andere Sprache ist. Das ist halt Mittelhochdeutsch. Und das, wenn dann der ein oder andere den Satz nochmal neu vorliest oder ich dann ein paar Tage später den nochmal lese, dann fange ich an, diese Inhalte zu verstehen.
Das Schiffswrack ist im Jahr 2020 bei Vermessungsarbeiten in der Trave entdeckt worden. Vor anderthalb Jahren konnten Experten es bergen. Fest steht bisher, der Frachtsegler war mit Dutzenden Fässern Brandkalk beladen. Ein Feuer führte zur Havarie. Felix Rösch ist Unterwasserarchäologe der Stadt Lübeck. Ihn interessiert vor allem, wie genau es zu dem Unglück kam. Das ist aber noch nicht alles.
Und Namen interessieren mich besonders. Also wem gehörte das Schiff, wem gehörte die Ladung, wer war involviert, wer hat da eine große Menge an Werten verloren und wer war vielleicht auch schuld dran. Und daraus, mit diesen Namen kann man nachher ein ganzes Netzwerk aufspannen von Leuten, die in diesen Handel mit Kalk und der Hansestadt Lübeck involviert waren.
Dazu geben die Hobbyforschenden die alten Texte aus den Akten in eine Software ein. Mit dieser Transkribierarbeit trainieren sie gleichzeitig eine KI, die die Texte dann irgendwann selbst entziffern können soll, erklärt die Leiterin der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums, Angela Wang.
Das Ziel wäre, so riesige Bestände, die ja in so tollen Archiven wie in Lübeck, Lübeck hat ja unglaubliche Schätze im Archiv, dass wir diese Schätze viel besser heben können. Weil heute würde ich zum Beispiel als Forscherin niemals die Seegerichtsakten anschauen, weil das dauert zu lange. Ich habe vielleicht 3 Jahre Zeit für ein Forschungsprojekt und ich könnte gar nicht mit diesen Quellen arbeiten.
Die Hobbyforscher haben das erste Problem des Tages gelöst. Gerhard Speralski ist sich sicher.
Wir haben ja hier einen Buchstaben, der aussieht wie ein L, was man auch lesen kann. Und zufälligerweise ist genau über dieser Zeile das Wort Beklagter. Und da kommt auch ein L vor. Und wenn man dieses L mit dem L der Liegeltage vergleicht, dann ist das identisch.
Also Liegetage und nicht Segeltage, da sind sich die Hobbyforschenden einig. Ihr Ziel für die nächsten 6 Monate, 20 Akten abzuschreiben und zu übersetzen. Sie hoffen dabei, neue Erkenntnisse über das Schiffsunglück in der Lübecker Trave zu gewinnen.
Hauke von Hallern war das über die Arbeit der Hobbyforscher für Schifffahrtsgeschichte in Lübeck. Winterzeit ist Schnupfenzeit. Dabei kann Singen helfen, die Abwehr zu stärken. Das haben Wissenschaftler inzwischen mehrfach belegt. Und überhaupt singen oder gemeinsam Musik zu machen, hat viele Vorteile für unsere Gesundheit. Nils Walker hat dazu die Bengelstimmen besucht. Ein junger Männerchor aus Hamburg. Alle Mitglieder sind zwischen 20 und 40 Jahren alt.
Mehmet ist aufgeregt. Aus einem Chor von 40 Männern tritt er nach vorne und stimmt das Solo an.
Many days fell away with nothing to show.
Der Chor nennt sich die Bengelsstimmen.
But if you close your eyes.
Hier kann jeder mitsingen, der will. Das Aufnahmekriterium? Lust. Talent oder Können sind zweitrangig, erzählt Rico Klaes.
Ja, unser Slogan ist, ob Nichtskinder oder Naturtalent, Hauptsache du hast Spaß am Singen.
Er hat den Chor vor 5 Jahren zusammen mit Jesse Früchte nicht gegründet. Und das, weil die beiden Hamburger Jungs in der U-Bahn eines Abends nicht leise sein konnten.
Wir waren am Wochenende unterwegs auf dem Kiez in der U3. Und dann haben wir, warum auch immer, angefangen, Marmorstein und Eisenbrich zu singen. Und ehe wir uns versahen, haben quasi alle Menschen in diesen Song halt mit eingestimmt.
Wer mitmachen möchte, kann sich über Instagram melden. Was die Bengels dabei nicht ahnen, singen ist gesund. Der Professor für Musikwissenschaft Gunter Kreuz von der Universität Oldenburg konnte das sogar bereits mehrfach belegen. Er hat verschiedene Chöre vor und nach dem Singen um Speicheltests gebeten.
Ja, wenn sie singen, dann werden in den Schleimhäuten der oberen Atemwege Proteine ausgeschüttet, die ihre Atemwege vor viralen und bakteriellen Infektionen schützen.
Konkret Immunglobulin A. Es hilft, Atemwegsinfekte abzuwehren.
Das hat sich in verschiedenen Settings gezeigt, also beim Alleinesingen auch und nicht nur im Gruppensingen. Muss aber auch sagen, es ist nicht spezifisch für das Singen. Der Effekt tritt auch bei leichtem Sport auf. Das ist ja eigentlich auch schön, dass wir also eine ganze Bandbreite von Aktivitäten haben, die uns ähnliche Effekte zeigt, unter anderem auch das Singen.
Singen als eine Form von Sport anzusehen, ist gar nicht abwegig, im Gegenteil, sagt der Professor für Hals-Nasen-Ohrenkunde und Stimmexperte Bernhard Richter von der Universitätsklinik Freiburg. Singen trainiert den gesamten Stimmapparat, Stimmbänder, die Muskeln in Hals und Rachen und auch unsere Atmung und Ausdauer. Das wiederum wirkt sich auch im Alltag positiv aus, so Richter.
Wenn ich den Stimmapparat gut trainiere, wie zum Beispiel durch das Singen, dann kann ich Emotionen auch viel besser äußern. Und das ist sehr wichtig für das Selbstbewusstsein. Wir hören am Stimmklang schon, was wir meinen, dann müssen wir das nicht weiter erläutern. Das ist ein sehr wichtiger Klang, den wir da emotional herüberbringen.
Und das war der Überblick aus dem Norden mit Achim Gutzeit aus dem Studio von NDR Info in Hamburg.